Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Klimaschutz im Bundestag heute. Es ging um Solarpaneele, die künftig einfacher zu installieren sind, und um das Klimaschutzgesetz, das Klimaphlegmatikern das Leben künftig leichter macht. Dazu gleich mehr. Zum Start aber die kriselnde Stahltochter von ThyssenKrupp. Die bekommt einen neuen Investor. Es wird der nicht unumstrittene Milliardär Daniel Kretinsky sein. Thema nun für NRW-Korrespondentin Vivien Loye. Vivien, was weiß man genau über die von Kretinsky geführte Holding, der künftig ja ein erheblicher Teil von Deutschlands größtem Stahlhersteller gehören soll?
Ja, tatsächlich geplant ist, dass Kretinskys Unternehmen in einem ersten Schritt 20% der Stahlsparte von ThyssenKrupp übernimmt. Perspektivisch soll es dann zu einem Joint Venture, also einem Gemeinschaftsunternehmen, kommen mit je 50% Beteiligung von ThyssenKrupp und seiner Firma EPCG. Dass ThyssenKrupp über einen Einstieg eines Investors für seine Stahlsparte verhandelt, das war bekannt. Über die Details dieses Deals, der heute Morgen bekannt wurde, wurde aber nun Stillschweigen vereinbart. Also wir wissen zum Beispiel nicht, was die jetzt erst einmal 20% kosten zum Beispiel. Es ist auch noch unklar, was Kretinsky mit der Stahlsparte vorhat. Klar ist, der Milliardär hält etliche Beteiligungen an Energieunternehmen aus dem Bereich Braunkohle, Gas, auch erneuerbare Energien. Und heute früh informierte ThyssenKrupps Vorstandschef Miguel Lopez Journalisten, dass die Einigung heute ein historischer Schritt sei, und zwar für die gesamte deutsche Stahlindustrie, denn der Einstieg Kretinskys soll auch sicherstellen, dass eben die Stahlhüttenwerke mit Ökostrom und Wasserstoff versorgt werden. Also eine Zusammenarbeit, so sagt es ThyssenKrupp, die wohl allen hilft.
Wie reagieren die Thyssen-Beschäftigten auf die Nachricht? Erst vor kurzem wurde ja angekündigt, dass beim Umbau der Stahlsparte Arbeitsplätze wegfallen können.
Ja, auch erst einmal verärgert, weil sie nämlich selbst erst kurz vor der Öffentlichkeit über den Deal informiert wurden. Sie haben sich in der Vergangenheit allerdings durchaus offen für Beteiligungen von außen gezeigt. Sie sehen ja auch die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht. Aber sie wären eben gerne etwas enger eingebunden gewesen in den Prozess und dann eben auch die Informationen. Sie hoffen nun natürlich, dass bei all den Veränderungen sie mitgenommen werden und auch die Arbeitsplätze mitgenommen werden. Sie sagten es, da sollen welche wegfallen. Und erst vor wenigen Wochen gab es ja die Mitteilung von ThyssenKrupp Steel, also der Stahlsparte, dass die Rohstahlkapazitäten von 11,5 auf 9,5 Jahrestonnen gesenkt werden sollen, auch perspektivisch dann eben Personal abgebaut werden sollen. Jetzt gibt es noch bis März 2026 eine Beschäftigungsgarantie, und am kommenden Dienstag soll auf einer großen Betriebsversammlung über die Zukunft diskutiert werden.
In der deutschen Stahlbranche kriselt es seit Jahren. ThyssenKrupp musste allein im abgelaufenen Geschäftsjahr Milliarden auf die Stahlsparte abschreiben. Wie soll denn der Einstieg von Kretinsky da jetzt die Wende bringen?
Ja, tatsächlich, die Branche leidet unter einer schwächelnden Nachfrage. Bei ThyssenKrupp kommt die vor allem aus dem Automobilsektor, oder eben kommt sie nicht mehr so stark. Der Automobilsektor ist sehr wichtig für die Stahlsparte bei Thyssen. So, und dann kommen noch sinkende Preise dazu, steigende Energiekosten und eine wachsende Konkurrenz aus Asien. Dazu jetzt noch die Transformation der Branche, die ja auch klimaneutral werden will und auch muss natürlich. Das sind schwierige Branchenbedingungen. Und Kretinsky soll nun Geld bringen, wie gesagt, auch für die Energieversorgung sorgen. Zugleich ist es aber so, dass vor allem ThyssenKrupps Stahlsparte auch stark in den kommenden Jahren vom Staat unterstützt werden wird, von Deutschland. Also für den Aufbau eines grünen Stahlkochers, so sage ich es mal, geben Land und Bund bis zu 2 Milliarden Euro dazu. Und ja, davon wird dann jetzt auch der neue Investor profitieren. Insofern ThyssenKrupp hofft, dass mit dem frischen Geld und eben dem erleichterten Zugang zur Energie die Wende geschafft wird.
Vivien Loye war das. Vielen Dank. Ein Blick zurück. 2016 übernahm Daniel Kretinsky, Jahrgang 1975, also ein verhältnismäßig junger Mann, für einen symbolischen Kaufpreis die Braunkohlesparte des Energiekonzerns Vattenfall in der Lausitz. Ein gewisses Muster ist erkennbar. Auch für dieses Investment gab es erhebliche zusätzliche Finanzspritzen, damals vom Verkäufer von Vattenfall. Und der Ausstieg aus der Braunkohle, der ist ja nun auch ein Projekt, für das es ebenfalls erhebliche öffentliche Gelder gibt. gibt. Kretinsky hält außerdem Anteile am Handelskonzern Metro. In seiner Heimat ist er vor allem als Medienunternehmer bekannt, als Medienunternehmer, der für Kontroversen sorgt. Aus Tschechien Marianne Allweis.
Eigentlich hatte Daniel Kretinsky Grund zur Freude. Im Forbes-Ranking war er zur zweitreichsten Person in Tschechien aufgestiegen. Allerdings ist der 48-Jährige bei einem Geschäft mit seiner EPH-Holding nicht zum Zug gekommen, sondern der tschechische Staat in Gestalt von Industrieminister Josef Sikela. Der war während der Verhandlungen für die Boulevardzeitung Blesk plötzlich wichtiger als die üblichen Stars und Sternchen. Ich gestehe, dass ich Blesk weder lese noch kaufe, so der Minister. Aber Freunde haben mir geschrieben und ich habe herausgefunden, dass ich zurzeit öfter auf dem Cover bin als das Model Agata Hanichova. Blesk, der Blitz, ist die meistgelesene Tageszeitung in Tschechien. Sie gehört zu einem der größten Medienhäuser, das wiederum zu einem großen Teil Daniel Kretinsky gehört. Der Pressesprecher von Kretinskys Holding ist gleichzeitig der Pressesprecher des Verlages und er weist jede Einflussnahme auf Inhalte oder Ausrichtung der Zeitung schriftlich zurück. Der Journalist Václav Doleší vom Internetportal Seznam Zprávy sieht das anders. Hier sind viele Medien im Besitz verschiedener Milliardäre, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer von ihnen seine Zeitung so für sein Geschäft missbraucht hätte. Nicht einmal Andrej Babiš hat das getan, als er Premierminister war. Vor allem diese Schlagzeilen, dass Sikela dem tschechischen Staat 33 Milliarden Kronen gestohlen hat, das ist ungewöhnlich. Der Anlass war der Verkauf einer Gaspipeline beziehungsweise des Betreibers Net4Gas, auf den Kretinsky ein Auge geworfen hatte. Die tschechische Gasleitung führt von der Slowakei nach Deutschland. In der Slowakei besitzt sein Unternehmen schon fast 50% der Transportrechte, erklärt Radek Kubala von der NGO Reset. Daher stamme das große Kaufinteresse von Kretinsky. Sein Unternehmen fußt auf Importen und auf Pipelines, durch die Gas aus Russland fließt. Seit der russischen Aggression in der Ukraine wurde genauer untersucht, wer von solchen Geschäften profitiert. Vor dem Krieg war die EPH der größte Einzelimporteur von russischem Gas in Europa. Diese Einnahmen hätten Kretinsky seine Investitionen in Deutschland und anderen europäischen Ländern ermöglicht, schreibt Kubala in einem Bericht für die Klimaplattform Reset. Das haben auch die Recherchen eines tschechisch-slowakischen Investigativteams ergeben. Vor 10 Jahren kaufte sich der Kohle- und Gasbaron Kretinsky zusammen mit einem Geschäftspartner in die tschechische Medienlandschaft ein. Von Ringier und Springer übernahm er eines der größten Verlagshäuser und gründete das Czech News Center. Es steht für rund ein Drittel des Medienmarkts in Tschechien, so Kubala. Besonders in seiner Online-Zeitung Info.cz häufen sich Angriffe auf die Klimabewegung und die Klimapolitik Deutschlands oder der EU. Der langjährige Chefredakteur prägte den Kampfbegriff Grüne Taliban für Umweltaktivisten. Andere Medien wirken seriöser, wie die Wirtschaftszeitung E15. Aber deren Analysen ergeben auch immer das Gleiche. Außerdem gehört Kretinsky das Wochenmagazin Reflex. Und dort gibt es oft Karikaturen, die sich über Klimaschutz lustig machen. Das sei lange nicht aufgefallen, so der frühere Greenpeace-Mitarbeiter Kubala. Kretinsky investiere besonders im Ausland und meist häppchenweise.
Marianne Allweis über Daniel Kretinsky, den neuen Investor in ThyssenKrupps Stahltochter. Und Themenwechsel. Der Bundestag hat die umstrittenen Änderungen am Klimaschutzgesetz verabschiedet. Im Gesetz sind die für Deutschland verbindlichen Klimaziele fixiert. Bis 2030 muss Deutschland ja seinen Treibhausgasausstoß um mindestens 65% im Vergleich zu 1990 senken. Mit den Änderungen jetzt verhält es sich ein bisschen wie bei der Gruppenarbeit in der Schule. Die Faulen bemerkt man in der Gruppe nicht so sehr und die Fleißigen, naja, die müssen gucken, wie sie motiviert bleiben. Steffen Wurzel berichtet.
Keine Überraschungen am Mittag im Bundestag. Mit der Mehrheit der Regierungsparteien beschloss er die Reform des Klimaschutzgesetzes gegen die Opposition aus CDU, CSU, AfD und Linken. Und trotz diverser koalitionsinterner Differenzen beim Thema Klimaschutz bemühten sich SPD, Grüne und FDP heute demonstrativ um Einigkeit. Die Co-Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, versuchte gleich zu Beginn der Bundestagsdebatte Kritikerinnen und Kritikern entgegenzutreten.
Wir schauen auf dauerhaft, langfristig sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Deswegen schaut das Klimaschutzgesetz in Zukunft nach vorne. Deswegen schauen wir darauf, ob die Regierung real genug langfristig dauerhaft wirksame Maßnahmen beschlossen hat, um die Klimaziele in den Jahren 2030 und 2040 einhalten zu können.
Deutschland muss, gesetzlich vorgeschrieben, seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 2/3 senken im Vergleich zum Jahr 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde bisher auf einzelne Sektoren geblickt, die Stromerzeugung, die Landwirtschaft und den Verkehrssektor etwa. Innerhalb der Sektoren gab es bisher bestimmte Vorgaben, die eingehalten werden mussten. Weil im Bereich Verkehr in den vergangenen Jahrzehnten fast kein CO2 eingespart wurde, hätte Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP nach bisherigem Stand einen Sofortaktionsplan vorlegen müssen, um den Ausstoß schnell zu drücken. Das Klimaschutzgesetz wurde jetzt aber so geändert, dass die Sektoren beim CO2-Ausstoß nicht mehr einzeln betrachtet werden müssen. Die Gesamtbilanz ist jetzt entscheidend. Ein Schlag ins Gesicht junger Menschen und zukünftiger Generationen, nannte das die Lobbyorganisation Deutsche Umwelthilfe. Das Klimaschutzbündnis Fridays for Future erklärte, die Bundesregierung mache sich lächerlich und gefährde die Zukunft. Auch der klimaschutzpolitische Sprecher der CDU, Andreas Jung, kritisierte, Deutschlands Klimaschutzbemühungen würden mit der Reform verwässert. Er warf den Grünen vor, unredlich zu sein und grüne Prinzipien über Bord zu werfen.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass Sie es hier auch noch schönreden. Da sind Sie auf dem falschen Trichter.
Die drei Ampelparteien verteidigten die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes heute immer wieder mit zwei Argumenten. Erstens ändere sich an der geplanten CO2-Einsparung unterm Strich nichts. Und zweitens brauche es eben mehr Flexibilität. Der Klimapolitiker der SPD Matthias Miersch sagte,
das haben wir im Heizungsgesetz gesehen, wo wir gesagt haben, wir reißen eben nicht funktionierende Heizungen raus, sondern wir machen eine kommunale Wärmeplanung, wir machen ein Förderprogramm und Bürgerinnen und Bürger können sich darauf einstellen. Und deswegen brauchen wir die Flexibilität der Sektoren untereinander, die wir jetzt herstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der klimapolitische Sprecher der AfD-Fraktion Carsten Hilse leugnete heute im Plenum erneut den menschengemachten Klimawandel und verbreitete Verschwörungstheorien.
Es geht den grünen Kommunisten und allen, die ihnen hinterherhecheln, also keineswegs um die Rettung der Umwelt oder der Erde. Es geht um Profitinteressen der Auftraggeber. Es geht darum, die deutsche Wirtschaft auszuradieren, um sie ein für alle Male als Konkurrenten auf dem Weltmarkt loszuwerden.
Auch die Linke stimmte heute mit Nein. Parteichefin Janine Wissler sprach von einem schwarzen Tag für den Klimaschutz.
Der Bericht von Steffen Wurzel. Wenn die öffentliche Hand Aufträge vergibt, und das gilt für den Bund, die Länder, die Kommunen, dann gelten feste Regeln dafür. Diese Regeln sollen einen fairen Wettbewerb garantieren und sollen auch dafür sorgen, dass Aufträge nicht unnötig teuer vergeben werden. Oft ist es so, dass sich Firmen über diese Vergaberegeln beklagen. Unnötig und unnötig kompliziert, heißt es dann. Eine etwas andere Stoßrichtung hat nun eine neu gegründete Allianz der Antikorruptionsorganisation Transparency International gemeinsam mit vielen Wirtschafts- und Handwerksverbänden. Über diese Allianz habe ich mit Julian Brummer von Transparency gesprochen. Erstaunlich nämlich, es wird das Vergaberecht geschätzt. Es geht nicht etwa um weniger davon.
Das Vergaberecht an sich ist ein wichtiges Instrument. Die Grundprinzipien sind erprobt in der Praxis. Wir sprechen von Wirtschaftlichkeit, einem freien Wettbewerb, Transparenz. Diese gilt es zu erhalten. Und die Stoßrichtung vieler Länder, aber eben auch des Bundes, ist eigentlich diese Prinzipien abzuschwächen zugunsten von einfacheren und schnelleren Verfahren. Das ist zumindest die Erwartung der Reformer. Wir reden davon, Schwellenwerte hochzusetzen, unter denen dann eben keine Ausschreibungen mehr vollzogen werden müssten. Wir reden davon, Transparenzpflichten unterhalb dieser Schwellenwerte dann eben auch nicht anzuwenden. Aber das ist aus unserer Sicht und eben auch der vielen verschiedenen Verbände, die mit uns dieses Papier unterschrieben haben, nicht der richtige Weg. Denn dies würde im Ergebnis eigentlich zu einer Einschränkung des Wettbewerbs führen. Das würde dazu führen, dass eben diese vielen verschiedenen Unternehmen, der kleine Handwerksbetrieb, der Solaranlagen montiert oder auch der große Autobauer, dass die nicht mehr transparent darüber informiert werden, welche öffentlichen Aufträge in einem freien Wettbewerb zu erlangen sind, sondern sich stattdessen ein Hoflieferantentum herausbilden würde nach dem Motto, wir haben mit diesem Handwerksbetrieb seit 10 Jahren irgendwie gute Erfahrungen gemacht. werden wir jetzt auch noch die nächsten 20 Jahre Aufträge an dieses Unternehmen vergeben, obwohl man nicht weiß, ist es das wirtschaftlichste Angebot und auch darüber hinaus anderen Betrieben die Möglichkeit nehmen würde, selbst an öffentliche Aufträge zu kommen. Und natürlich aus einer Transparency International Sicht würde das erheblich auch das Korruptionsrisiko erhöhen von solchen Aufträgen.
Sehen Sie denn in der gegenwärtigen Situation einen Trend dahin, die Regeln des Vergaberechts eher zu umgehen?
Wir sehen da einen Trend. Den kann man zum Beispiel auch nachlesen in vielen Rechnungshofberichten, die immer wieder feststellen, dass statt das Vergaberecht anzuwenden, sogenannte de facto Vergaben erfolgen. Das heißt, man vergibt einfach einen Auftrag, nicht entlang der vergaberechtlich vorgesehenen Verfahrensgrundsätze erfolgt. Das sehen wir sehr, sehr, sehr kritisch. Dort finden wir uns dann sehr schnell in dem Bereich mit dem Risiko Vetternwirtschaft und Klientelismus und eben besagtes Hoflieferantentum zu erzeugen.
Das heißt, wenn Sie sagen, Sie wollen verhindern, dass die Prinzipien abgeschwächt werden, dann heißt das zugleich, Sie wollen verhindern, dass man so gleichsam größeren Spielraum hat, um unter der Hand zwischen Auftraggeber und Kunde Geschäfte abzuwickeln oder Aufträge zu vergeben.
Naja, man kann auf zwei verschiedene Weisen vereinfachen in diesem Zusammenhang. Man kann entweder das Vergaberecht insofern vereinfachen, dass weniger Ausschreibungen vonstatten gehen müssen. Das würde vor allem auf Seiten der Verwaltung Aufwände vereinfachen. Das ist auch der Weg, den wir sehen, dass der gerade priorisiert wird. Und das ist unsere Kritik. Andererseits könnte man aber auch so vereinfachen, dass man die Hürden, die technischen Hürden, die rechtlichen Hürden und auch die ganz praktisch organisatorischen Hürden zur Teilnahme an Vergabenwettbewerben reduziert. Weil die sind erheblich und das ist auch die Kritik, die wir formulieren, das ist die Kritik, die eben diese anderen Wirtschaftsverbände formulieren, dass die Informationen über aktuelle öffentliche Ausschreibung eben nicht einfach zugänglich sind, dass bei der Angebotsstellung das Angebot selbst einen kleinen Baustein eigentlich ausmacht und man noch eine Armee an verschiedenen anderen Vordrucken und Papieren und Nachweisen ausfüllen muss. Das ließe sich technisch ganz wunderbar lösen, aber in die Richtung wird weniger gedacht und man versucht eher eben den Wettbewerb einzuschränken und so die Verfahren zu vereinfachen, statt die Zugangshürden zu vereinfachen, diese Unternehmen davon abhalten, an Ausschreibung überhaupt erst teilzunehmen.
Zählen Sie doch ein bisschen auf. Wer ist bei dieser Allianz alles dabei? Das ist der Bund.
Genau, wir haben einmal natürlich die Initiatoren. Das ist dann vor allem der Bundesverband Deutsche Industrie als Gesamtverband, aber eben auch wir als Transparency International. Und daneben haben wir wirklich einen großen und sehr breiten Blumenstrauß an Wirtschaftsverbänden. Wir sprechen von Autobauern, Stahlerzeugern, Bauindustrie, aber eben auch ganz kleinen Branchenverbänden, von Solarmonteuren über Sanitäranlagen, alles dabei.
Nun soll ja das Vergaberecht vom dafür zuständigen Bundeswirtschaftsminister reformiert werden. In welche Richtung wird das denn gehen?
Genau, der Trend eben ist, zu vereinfachen, zu beschleunigen. Das begrüßen wir auch grundsätzlich, sofern es eben nicht zulasten des Wettbewerbs geht. Und daneben sollen auch soziale Kriterien und nachhaltige Kriterien in der Beschaffung eine stärkere Rolle spielen. Und darüber hinaus ist es noch ein Ziel, zu digitalisieren. Und da ist aus unserer Sicht das größte Potenzial zu heben, weil es fehlen immer noch einfach bundesweite Übersichten darüber, wo öffentliche Aufträge zu vergeben sind, was die Bedingungen sind. Es fehlen sehr viele wichtige technische Voraussetzungen, um die Vergabe ins 21. Jahrhundert zu bringen.
Julian Brunner war das von der Antikorruptions-NGO Transparency International. Und Themenwechsel. Im Juni hat der Bayer-Konzern einen neuen Chef bekommen, der ein altes Problem geerbt hat. Die Übernahme des US-Konzerns Monsanto, die sich weiterhin als wahres Desaster erweist. Wie der neue Bayer-Chef versuchte, das alles auf der Hauptversammlung zu verpacken, Mischa Erhardt dazu.
Die Mutter der großen Probleme von Bayer heißt Glyphosat und deren Vater Monsanto. Und derjenige, der diese Probleme lösen soll, ist der im Juni angetretene neue Chef des Bayer-Konzerns Bill Anderson. Neben der Bürokratie macht er drei Großbaustellen in seinem Konzern aus.
Das sind erstens die Patentabläufe bei Pharma und die Struktur unserer Pharma-Pipeline. Zweitens die Rechtsfälle in den USA und drittens unsere hohen Schulden.
Wobei die letzten beiden Punkte, Schulden und Rechtsfälle, untrennbar zusammengehören. Denn die Monsanto-Übernahme im Jahr 2018 war mit 63 Milliarden Dollar die teuerste eines deutschen Unternehmens überhaupt. Hinzu kommen seither unzählige Klagen vor US-Gerichten, denn Anwender glyphosathaltiger Herbizide führen vor allem Krebserkrankungen auf den Einsatz des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup zurück. Auf Nachfrage gibt Bayer an, allein zwischen 2019 und 2023 13 Milliarden Euro für die Rechtsfälle ausgegeben zu haben.
Das war aus der Rückschau betrachtet eine Fehlentscheidung, die viel Kraft, viel Geld und viel Zuversicht gekostet hat.
Wertet Branchenexperte Thomas Schießle aus dem Analystenhaus Equities die Folgen der Monsanto-Übernahme für Bayer. Bill Anderson verspricht, alles Mögliche zu versuchen, um die Probleme in den Griff zu bekommen, in und außerhalb des Gerichtssaales, wie er sagt. So hätten sich 60 landwirtschaftliche Gruppen in den USA zusammengeschlossen, um sich für eine wissenschaftsbasierte Regulierung einzusetzen und besorgt sind, dass ihr Zugang zu wichtigen, sicheren Pflanzenschutzmitteln gefährdet sei. Bill Anderson, der nach seinen einleitenden Worten in seiner Rede an die Aktionäre in seine Muttersprache Englisch wechselte.
And they're concerned that their access to essential, safe crop protection products is under threat.
Wir haben unsere Kräfte gebündelt, um sicherzustellen, dass die amerikanischen Landwirte in dieser wichtigen Frage von den Gesetzgebern und der breiten Öffentlichkeit gehört werden. Einfacher ausgedrückt, verstärkt man also die Lobbyarbeit, um die Landwirte in ihrem Anliegen zu unterstützen. Auch das kostet Geld. Inzwischen hat sich bei dem Leverkusener Chemie- und Pharmagiganten ein Schuldenberg von fast 35 Milliarden Euro angehäuft. Also geht man nun neue Wege, um die Verschuldung zu reduzieren.
Earlier this year, we put forward a proposal to cut the dividend to the legal minimum.
Zu Beginn dieses Jahres haben wir vorgeschlagen, die Dividende auf das gesetzliche Minimum zu senken. Es macht uns sicher keine Freude, diesen Vorschlag machen zu müssen. Aber schwierige Situationen erfordern mutige, schwierige Entscheidungen.
But difficult situations call for bold and difficult decisions.
Denn die allgemeine schwierige konjunkturelle Lage in der Chemiebranche macht auch Bayer zu schaffen, sodass die Einnahmen nicht wie früher sprudeln. So hat der Konzern im vergangenen Jahr seine Ziele kassiert und erwartet für dieses Jahr einen Rückgang der Ergebnisse zwischen 3% und 9%, womit man abermals beim Thema Glyphosat landet.
Outside of the core though, glyphosate prices drag down our top and bottom line performance.
Jenseits des Kerngeschäftes hätten gesunkene Glyphosatpreise die Umsatz- und Gewinnentwicklung belastet, so Bayer-Chef Bill Anderson.
Bayer, die Hauptversammlung, wie waren die Kursreaktionen darauf? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter Stefan Wolf.
Ja, ein bisschen Aufbruchstimmung war dann schon da auf der Hauptversammlung. Bayer-Aktien steigen um 2%. Allerdings muss man auch sagen, dass der gesamte Bayer-Konzern mit Monsanto inzwischen nur ein Drittel dessen wert ist, was die Übernahme allein gekostet hat.
Die markanteste Unternehmensnachricht des Tages, die Stahlsparte von ThyssenKrupp, soll zu 20% an den Milliardär Kretinsky gehen. Was hält der Aktienmarkt davon?
Begeisterung macht sich da breit. Endlich geschieht was mit der Stahlsparte, heißt es, 8% plus bei ThyssenKrupp.
Kein Börsenthema, aber dennoch eine Nachricht. Laut dpa will Galeria Karstadt Kaufhof 16 seiner 92 Filialen schließen. Das betreffe dann etwa 1400 Mitarbeiter. Mehr dazu soll morgen bekannt werden. Was die Börse hingegen beeinflusst hat, Zahlen der Google-Mutter Alphabet und von Microsoft, die haben ja SAP beflügelt, auch den ganzen Aktientag.
Ja, die haben vor allen Dingen die Fantasie beflügelt, dass KI einiges bewegt. Denn damit haben Google und auch Microsoft sehr viel Geld verdient. Das Kursplus bei Alphabet 10%, bei Microsoft 2,5%, bei SAP 2%, der deutsche Aktienindex 250 Punkte im Plus oder 1,4% bei 18.169.
Andere Aktien mit Bewegung?
Nun, da ist Intel, der Chiphersteller, der sticht hervor, weil der hat das Gegenteil von der KI-Fantasie geschürt. Man habe keine wirklich wettbewerbsfähigen KI-Chips. Das hat die Aktie 9% gekostet.
Ein Blick noch auf den Euro.
Der Euro hat sich verbilligt. Der kostet am Nachmittag 1,0678 nach schwachen US-Konjunkturdaten, während die Umlaufrendite zugelegt hat um 3 Basispunkte auf 2,64%. Gold steigt relativ deutlich an diesem Freitagnachmittag um 14,96 $. Und jetzt kostet die Feinunze 2.333,66 $.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten. Kultur heute mit Antje Allroggen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.